Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zum 190. Payment & Banking Fintech-Podcast. Heute mal direkt aus München und live, das haben wir ja sonst selten. Ein Gast heute, Pascal von Planet. Pascal, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich gerne mal vor und eure Company.
Sehr gerne, danke. Kilian, ja, tatsächlich live aus verschneiten München. Ja, Name Pascal Bay, bin Geschäftsführer von der Firma Planet. Wir sind ein neuer Name, Rebranding. Zusammenschluss von ehemalig Premier Tax Free und Fintrax, und wir haben eine Akquisition letztes Jahr gemacht von einer Company in den USA, die heißt Planet Payment, und dementsprechend sind wir jetzt unter dem Namen Planet im Markt. Internationale Finanzdienstleister, fokussiert eigentlich auf Touristen, die international einkaufen, und die begleiten wir mit Produkten und Dienstleistungen für Händler und für Banken.
Ja, ist ja bei uns so von Permanent Banking, wir finden selten Themen, die wir noch nie hatten. Tax-Free ist in der Tat eins, ich habe neulich mal nachgeschaut, hatten wir noch nie, also keine Gefahr der Wiederholung. Schon auch ein spezielles Thema, also ich glaube nicht jeder der Hörer hat vielleicht am Flughafen schon mal das ein oder andere Schild gesehen, von einem eurer Wettbewerber, auch eures vielleicht mal. Wenn du aber mal rumfragst, sagt, wie genau funktioniert denn dieses Tax-Free, glaube ich, dann wird es an einer anderen Stelle dünn. Wie würdest du denn mal auf die Schnelle jemand erklären, was ist Tax-Free und wie läuft der Prozess so?
Ja, klar. Ja, es ist tatsächlich, man kennt es vielleicht von den Schlangen am Flughafen, wenn dann der...
Nicht die Lufthansa-Schlange, sondern die daneben?
Die China-Schlange vielleicht, ja, wo man gerade in Deutschland leider noch einen Zollstempel holen muss. Also... Ja, das Thema Tax-Free ist ein wachsender Bereich, international, immer wichtiger auch für den Einzelhandel, vor allem in Europa, und ist relevant für die Reisenden, für die Leute, die nicht aus der EU kommen und die hier in Europa einkaufen und berechtigt sind, die Mehrwertsteuer zurückzuverlangen, die also ansässigen Wohnsitz haben außerhalb der EU, oder wenn man über Staaten redet wie Vereinigte Arabische Emirate, die eben nicht in den Vereinigten Arabischen Emirate wohnen, oder die vielleicht in Japan einkaufen, die nicht in Japan wohnen, also die außerhalb der sogenannten Jurisdiction
ansässig. Okay. Und das gilt für alle Güter, oder gibt es da gewisse Kategorien, wo man sagen kann, dafür gibt es Tax-Free oder dafür gibt es keine? Oder?
Ja, nee, es gilt definitiv nicht für alle Güter. Also ein Fahrzeug kann man eben auch nicht so die Mehrwertsteuer zurückverlangen. Es sind für die Konsumgüter, es sind auch für private Individuen ist es nur zugänglich. Man muss die Güter muss man ausführen können, oder physisch muss man die mitnehmen können.
Was wird beim Auto schwierig?
Was beim Auto tatsächlich etwas schwierig wird. Und es gibt tatsächlich eine Begrenzung. Aber so die Artikel, die sehr populär sind bei so einer Ausfuhr, sind Uhren, Schmuck und natürlich den ganzen Fashion-Bereich an diesem Bereich.
Und wo auch die Mehrwertsteuer dann wirklich was ausmacht.
Ja? Also, wo die Mehrwertsteuer tatsächlich auch was ausmacht, ja.
Wo passiert denn dieser Prozess? Also wir kennen es jetzt, wie gesagt, vom Flughafen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht die einzige Stelle ist, wo ich diesen Tax-Free-Prozess habe, weil es ja ganz direkt ja mit dem Kauf verbunden ist. Ist das immer zwingend, dass ich das ganze Thema am Flughafen abwickeln muss, oder gibt es da auch andere Prozesse, wie man sich diese bei uns 19% eben wiederholen kann?
Ja, gute Frage. Also tatsächlich fängt natürlich, wenn man es genau nimmt, fängt eigentlich der Prozess des Tax-Free Shoppings. Das fängt eigentlich schon in den Heimatländern an. Lass uns mal vielleicht als Beispiel mal China nehmen. Wir sehen immer mehr, dass der Chinese oder die Chinesin tatsächlich schon wissen, was sie kaufen wollen in dem Heimatland.
Ja, bevor sie überhaupt losfahren.
Ja. Und da setzen wir auch an als Firma, indem wir schon Marketingkonzepte entwickeln und haben, wo wir unsere Marken auch schon dort positionieren, bevor sie überhaupt kommen.
Achtung! Wir unterbrechen unser laufendes Programm für eine kurze Vorstellung unserer Sponsoren. Warum sponsert FinCompare eigentlich den Podcast?
In den Medien berichten wir eigentlich immer davon, wie FinCompare Unternehmen dabei hilft, einfach und schnell die passende Finanzierung zu finden. Hier im Podcast wollen wir jetzt einmal erklären, wie wir unsere Finanzierungspartner glücklich machen. Also wie wir Banken, Fintechs und Spezialfinanzierer dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Aber mehr dazu später.
Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit einem schnellen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen, ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Mehr als 2,3 Milliarden Master- und Maestro-Karten sind weltweit im Umlauf, mit denen in über 150 Währungen Zahlungen getätigt werden können.
Also mit euren Marken meinst du wirklich die Tax-Free-Marke oder die Händlermarke? Im Sinne von, oder beides?
Nee, es ist immer die Händlermarke. Also wir stehen eigentlich komplett im Hintergrund. Wir sorgen dafür, dass unsere Marken, ob das jetzt ein Chanel ist zum Beispiel, dass unsere Marken tatsächlich dort positioniert sind, bevor der Kunde zum Teil abreist. Mhm. Und dann, wenn er hier gelandet ist, zum Teil auch schon weiß, wohin.
Mhm. Ja? Wo er hingehen muss, um sein was auch immer für eine Marke einkaufen zu können.
Genau so ist es. Und dann ist er in Store, mhm, in den Geschäften. Und kauft dann die Ware. Mhm. Tatsächlich wird in dem Moment wird auch ein Tax-Free-Beleg schon ausgestellt. Und da kommen wir eigentlich auch ins Spiel rein technisch. Mhm. Ja, also auf der Marketingseite spielen wir eine Rolle weit bevor der Kaufprozess stattfindet.
Mhm. Weil ihr im Prinzip sicherstellen wollt, dass die Kunden in die Läden kommt, die auch im Prinzip korrekt euer Tax-Free haben.
So ja, ist es. So ist es,
und ihr holt sie da ab, wo der Demand entsteht.
So ist es. Ja. So ist es. Ja, und dann im Geschäft selber wird dann ein Tax-Free-Beleg wird ausgestellt. Mhm. Das ist leider in Deutschland dann immer sehr, 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 sehr physisch, mhm, weil auf diesen Tax-Free-Beleg muss auch immer ein Zollstempel kommen. Mhm. Also der Kunde muss nach dem Kauf, braucht er die Originalrechnung, mhm, er braucht unseren Tax-Free-Beleg, das wird auseinandergetackert, mhm, braucht Unterschriften vom Händler, er muss selber auch was ausfüllen, beziehungsweise im Idealfall sind die Tax-Free-Belege schon ausgefüllt, mhm, weil er mit seinem QR-Code, den er von uns bekommen hat, mhm, quasi alles schon automatisch ausgefüllt bekommt. Aber er braucht immer, bevor er abreist, mhm, innerhalb drei Monate, braucht er immer einen Zollstempel. Mhm. Und erst danach, theoretisch, kriegt er sein Geld.
Und den kriegt er am Flughafen. Und das sind die Schlangen, oder?
Ganz unterschiedlich. Also die Schlangen, die ich vorher erwähnte, sind meistens die Schlangen, die beim Zoll anstehen. Mhm. Weil der Kunde kann eigentlich auf super viele unterschiedlichen Arten kann er sein Geld zurückbekommen. Das ist ganz, ganz spannend. Da tut sich auch eine Menge.
Okay, weiter.
Ja, passt. Klassischerweise holt er sein Geld tatsächlich am Flughafen, nachdem mhm er den Zollstempel mhm bekommen hat. Mhm. Und das ist dann meistens, gerade in der Vergangenheit, ist das dann im Bargeld passiert. Das, okay. Ja? In Local Currency. In Local Currency kriegt er dann seine Mehrwertsteuer zurück, minus eine Gebühr, wovon wir leben. Mhm. Ja? Er kann aber auch sein Geld zurückbekommen auf eine Kreditkarte, mhm, er kann das auf seinen PayPal-Account zurückbekommen, er kann das auf seine Digital Wallet, die mhm er hat. Und da gerade die Chinesen sehr viel unterwegs sind, mhm, Thema WeChat, mhm, Thema Alipay, was ja die neue Zahlmethoden auch sind, beziehungsweise wie man auch immer mehr in Europa sieht, mhm, sind das auch Rückerstattungsmöglichkeiten bis hin zu Wallets von Travel Companies wie C-Trip, mhm, einer der größten Mobile-Online-Reiseveranstalter, Booking-Sites von China, wo man auch seine Rückerstattung bekommen kann. Mhm. Ja? Das ist der Bereich vor, also nach Zoll quasi.
Okay, ja.
Man kann aber auch mittlerweile sein Geld schon zurückbekommen, bevor man den Zollstempel bekommen hat. Mhm. Und dann gehen wir natürlich ins Risiko. Wir zahlen also tatsächlich entweder am Point of Sale, können wir auszahlen.
Direkt beim Kauf?
Direkt beim Kauf, ja, dass man die Mehrwertsteuer sofort abzieht.
Mhm. Ja. Also dass er sie gar nicht erst bezahlt.
Dass er sie gar nicht erst bezahlt. Ja. Das ist natürlich eine super schöne Customer Experience, brauchen dafür aber natürlich eine Garantie. Und ja, die bekommen wir in Form einer Kreditkarte, ja, die wir natürlich dann benutzen können, falls wir den Zollstempel nicht die Belege nicht zurückbekommen. Ja, okay. Ja, das ist eine Möglichkeit, und was man jetzt auch immer mehr sieht, und was wir jetzt auch in Deutschland einführen, ist das ganze Thema Real-Time In-Store auf Alipay und zukünftig auch auf WeChat Pay. Mhm. Ganz spannend. Also der Kunde, der Chinese ist das dann meistens, der WeChat Alipay hat, bekommt tatsächlich, sobald er den Einkauf getätigt hat, kriegt er Real-Time das Geld überwiesen in seiner
Wallet. Wie stark verbreitet ist denn das Thema Tax-Free, genauso bei diesen Zielgruppen? Wir haben jetzt viele Chinesen erwähnt, wird wahrscheinlich zwei oder andere. Also gehen die wirklich hin und sagen, okay, Tax-Free ist für mich ganz normal. Das heißt, ich gehe davon aus, dass bei allen Sachen, die ich gekauft habe und sie mit nach China nehme, ich automatisch die 19% abziehe? Oder ist das innerhalb dieser Zielgruppe, der sagen wir mal chinesischen Touristen, oder meistens vielleicht sind es nicht immer nur Touristen, teilweise werden es Businessleute genauso sein, eigentlich schon eine Untergruppe? Also ist das weit verbreitet?
Nee, ganz gute Frage. Ist ganz unterschiedlich pro Nationalität tatsächlich. Die Chinesen sind sehr, sehr educated, sage ich mal. Ja. Die wissen ganz genau, dass sie zum Teil kommen Chinesen auch nur um einzukaufen. Mhm. Und da spielt natürlich die Mehrwertsteuerrückerstattung eine riesen Rolle, weil das natürlich einen riesen Preisunterschied ist.
Weil sie vermutlich dann auch für ein bisschen mehr Kohle ankaufen.
Ne? So ist es. Ja. Dann gibt es, aber auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel USA, mhm. Wo das Thema eben nicht so verbreitet ist, auch weil in den USA selbst kaum Mehrwertsteuer es kaum gibt.
Das heißt, man kennt das gar nicht.
Ja. Und dementsprechend erwartet man das hier auch nicht und wird viel weniger benutzt.
Aber man ist genauso relevant. Es wäre genauso wie die, das heißt, Amerikaner wären genauso relevant wie die Chinesen, die würden genauso ihre 19% zurückbekommen.
Alle Touristen, alle Leute, alle Geschäftsleute, die eben nicht in der EU ansässig sind, sind Contagion machen.
Okay, ja, aber wir, das
auch zum Beispiel die Schweizer.
Ja.
Ja, was in anderen Riesen.
Auch jetzt bald die Engländer.
Und auch vielleicht bald tatsächlich eine interessante Opportunity, auf beiden Seiten wohl gemerkt, ja. Die Europäer, die in England einkaufen, möglicherweise. Ja. Und andersrum genauso. Mhm. Aber die Schweizer sind zum Beispiel eine sehr wichtige Zielgruppe, die ganz genau wissen, was es hier
überstaut. Ja, weil die natürlich aufgrund der Nähe auch, also da viel mehr, in dem Sinne viel mehr einkaufen können und damit noch mehr den Kostenvorteil, den sie sowieso schon haben, also auch mit Mehrwertsteuer, dadurch nochmal um 19% erhöhen können.
So ist es ja. Also das ganze Geschäft hier in Süddeutschland an der Schweizer Grenze ist ein sehr, sehr, sehr relevantes, sehr, sehr wichtiges Geschäft, also ein wichtiges Modell für die deutschen Länder.
Ja. Hast du mal ein paar Zahlen von den, also wir haben jetzt zwar viel Chinesen, sondern aber auch, wie viel kommen denn da, wie viel geben die soweit aus? Gibt es da irgendwas, wo er sagt?
Ja, klar. Also es kommen, man muss sich das so vorstellen, also FLAC ist mal ein paar interessante Zahlen. Also bei weitaus die wichtigste Zielgruppe sind die Chinesen, ja, mit Abstand. Man muss sich das so vorstellen, dass mittlerweile in unserem Portfolio fast 40% der Touristen, die Tax-Free machen, hier in Deutschland, kommen aus China.
Hat sich das verändert über die letzte Zeit?
Hat sich sehr verändert. Die letzten drei, vier Jahre war früher sehr, sehr dominiert Russland. Sicherlich die arabischen Länder waren immer stark und sind auch noch immer stark, aber China hat massiv aufgeholt und sind bei weitem die Nummer eins.
Ja, das heißt aber, Russland ist runtergegangen in dem Sinne?
Russland ist runter und nach wie vor auch letztes Jahr sahen wir -12% in Deutschland. Auch immer sehr, sehr stark, und das muss man wissen in diesem Geschäft, ist sehr, sehr stark an die Valuta gebunden natürlich.
Ja, klar.
Ne? Aber Russland war sehr stark, gerade für Deutschland, ist aber rückgängig seit einigen Jahren. Und die Chinesen, wie gesagt, sind bei weitem Nummer eins und werden das auch sehr lange bleiben, denken wir. Also in China hat etwa 7% der Bevölkerung hat einen Reisepass und 2% ist überhaupt außerhalb China.
Gewesen. Okay.
Da kann man sich vorstellen, was sich da so tut. Ja. Also man sieht natürlich die Airlines, die immer mehr die Städte in Europa anfliegen. Es gibt immer mehr Direktflüge. Der Wohlstand wächst nach wie vor natürlich in China. Der Mittelstand wird immer größer. Man kann sich das viel mehr leisten zu reisen. Und dementsprechend sind diese Zahlen dann.
Als Gegenargument könnte ja sein, ja, die reisen mehr, aber kaufen sie auch wirklich mehr? Weil es ist ja jetzt nicht mehr so, dass, zumindest mal meine Annahme, dass viel von den Produkten und der Ware, die in Deutschland gekauft werden kann, kann ja in China auch gekauft werden. Jetzt vielleicht nicht nur die bei den High-End-Luxusprodukten hat man vielleicht eine Unterscheidung, das ist noch irgendwie was wert, wenn ich jetzt eine Rolex in München kaufe, ist noch ein bisschen mehr wert, als wenn ich eine Rolex in Peking kaufe. Ja. Aber es wird auch ganz viele Produkte geben, die sind nicht nur Top-High-End. Ja? Und die kann ich in China 1:1 auch kaufen. Ja? Geht das zurück oder sagst du, das wird hundertmal kompensiert dadurch, dass einfach viel mehr Touristen kommen?
Ja, es gibt einige Faktoren natürlich. Ja? Also es gibt die Menge an Touristen, die einfach nach wie vor kommen werden. Mhm. Der Preisunterschied, ja. Das ist ein sehr, sehr großer Driver. Ja, es gibt diese Luxussteuer in China und dann nochmal die Mehrwertsteuerrückerstattung. Das macht schon zum Teil.
Das hat bestimmte Produktgruppen werden in China einfach teuer gemacht.
Ja, es gibt zum Teil, also ich würde mal sagen, es ist immer mindestens 30-40% günstiger in Europa, bis zu 70-80% für gewisse Produktkategorien.
Ja. Inklusive der Umsatzsteuer ist da aber schon drin, ne?
Die ist aber da schon drin, ja. Ja, aber es lohnt sich natürlich trotzdem sehr, ne, für Chinesen. Das ist das eine. Das andere ist einfach auch von der Customer Experience, ja. Es ist nach wie vor, es ist ein Riesenthema, wenn man natürlich tatsächlich die Uhr in der Schweiz oder in Deutschland oder ja, den Anzug in Italien
kauft.
Ja. Die Tasche in Paris.
Ja.
Ja, oder Anzug in Deutschland in gewisse Marken. Das macht einen Riesenunterschied. Also wenn man es, sag ich mal so, selber in China kauft.
Ja. Klar, das ist mehr, also da lebt man natürlich auch so ein bisschen von der Custom Experience. Nicht so sehr, dass die Waren nicht verfügbar wären, weil vermutlich ein Großteil der Waren werde ich in China genauso kaufen können, aber vielleicht teilweise deutlich teurer. Und B, ist es nicht verbunden mit dem eigentlichen Einkaufserlebnis und dem Reiseerlebnis und dadurch.
Ja. Und was man jetzt auch sieht bei den Kunden, bei den Touristen, ist, dass man, wo es vielleicht vor einigen Jahren rein um die Marke auch ging, sieht man jetzt auch, dass die Marken sich auch immer mehr anstrengen müssen, dass wirklich Experiences geliefert werden müssen. Ja, dass man Limited Editions anbieten muss, die es nur in gewisse Länder gibt und nicht in China. Dass man zum Beispiel personalisierte Items verkauft. Das ist so, sind so alles Themen, die jetzt immer mehr kommen. Ja, wo auch die Generation, die Millennials, die auch wissen, wo sie ihre Produkte bekommen können. Das spielt jetzt auch immer mehr eine Rolle, auch am Handel. Man muss schon auch mehr bieten. Mhm. Aber der Preisunterschied ist nach wie vor da und das hier natürlich.
Wie stark stellt sich, also du hast gerade schon ein paar Beispiele gegeben, aber das heißt natürlich auch in einer gewissen Zielgruppe, der andere muss sich 1:1 auf diese Zielgruppe einstellen. Also wie stark stellt sich jetzt also in München die Maximilianstraße wirklich auf diese Touristengruppen ein, ob es jetzt die Chinesen sind oder die Araber oder die Russen? Da kann ich mir schon vorstellen, dass durch dieses potenzielle Geschäft da kommt, es sich durchaus lohnt, sich mehr darauf einzustellen, als wie den 0815 Deutschen, der mal vorbeiläuft und am Schluss aber dann doch nichts kauft.
Ja, ich meine, der Durchschnittskauf von einem Touristen, von Chinesen zum Beispiel, ist eben 3-4 Mal so hoch als von einem Domestic, Inlandskauf. Ja? Ja. Das ist Fakt, weil so oft ist man nicht hier und wenn man nochmal schon hier ist,
da gibt man auch Geld aus.
Da gibt man auch Geld aus. Ja. Ja, definitiv. Ja. Es wird geschätzt, dass zum Teil, wenn man sich die Budgets anschaut, für eine Reise nach Europa, dass mehr als 50% wird an Shopping ausgegeben. Ja. Das ist schon echt ein wichtiger Teil des Reisens. So, ja. Heißt natürlich, dass für den Einzelhandel da natürlich eine Menge an Opportunities ist, wo man sich auch natürlich drauf einstellen muss. Das jetzt vom Einstellen des Personals spielt das eine Rolle. Man sieht auch immer mehr bei den großen Marken, dass chinesische Mitarbeiter dort tätig sind, wo es früher vielleicht die russischen Mitarbeiter waren. Ja, das ist jetzt weniger ein Thema. Sehen wir jetzt immer mehr chinesische Mitarbeiter. Das spielt eine Rolle bei der Schaufensterdekoration zu gewissen Perioden, zu den sogenannten Chinese Holidays.
Ja, Chinese New Year wird man in der Maximilianstraße vermutlich sehen.
So ist es, ja. Im Februar wird das ja wieder kommen. Da bereitet man sich jetzt drauf vor. Und da schreiben wir auch ein mit Kampagnen, um eben unsere Kunden, unsere Marken zu begleiten. Weil da wissen wir, da wird natürlich der der Chinese nach Europa reist. Mhm.
Jetzt mal eine ganz andere Frage, zurückzukommen aufs Produkt. Jetzt ist das nach meinem Verständnis ein reines POS-Produkt. Ja. Ist das richtig oder was ist denn mit den Online-Themen? Wie wird denn das? Also ich könnte ja auch als chinesischer Tourist mir in einem Online-Shop was bestellen, ja, mir es in mein Hotel schicken lassen oder wo auch immer hin. Was mache ich denn dann? Oder ist das Thema eigentlich komplett außen vor?
Es wird immer mehr ein Thema tatsächlich. Ja. Man muss natürlich immer die Ware physisch muss man ausführen.
Gut, ich kann mir ja mein Hotel was liefern lassen oder so irgendwelche
Bekannten und die mitnehmen. Ja, und das machen wir mittlerweile auch. Wir haben tatsächlich auch Kunden mittlerweile, wo der Tourist tatsächlich online bestellt. Mhm. Und ob das Wetter jetzt schlecht ist oder ob er keine Zeit hat oder sie und lässt sich das tatsächlich im Hotel oder im Shop liefern und holt es dann da ab und lässt sich das im Hotel liefern.
Ja, oder wenn es auch wirklich nur um den Preisvorteil geht, wo er sagt, mir ist die ganze Experience eigentlich egal, ich weiß, die Ware kriege ich hier seit 60-70% günstiger, bin 2 Tage in München, lasse ich es mir ins Hotel liefern, führe es aus und fliege wieder zurück nach China.
Absolut, ja, wir haben Kunden, die am Flughafen tätig sind mit Outlets, die tatsächlich auch dafür sorgen, dass die Ware auch dann da bereitsteht vom Abflug, zum Teil auch als Gate sogar geliefert wird, damit das auch da eine schöne Experience ist, aber der Kunde weiß ganz genau, was er haben möchte. Ja, Artikelnummer, Farbe wird online gestellt und wird offline quasi damit geliefert. Ja. Also Click and Collect, Click and Deliver sind alles sehr, sehr wichtige Themen.
Genau, also so, das heißt, solange es physisch ausgeführt wird, bekomme ich das. Nur bestellen und Lieferung ins Ausland, keine Chance, die Untersteuer zu bekommen.
Genau.
Ja, okay. Du hast ja vorher so ein bisschen den Prozess mal beschrieben zum Thema Tax-Free. Der klingt jetzt ja schon sehr, da fallen Worte wie Zollstempel und Beleg und so weiter. Auch aus einer Kundensicht ist das ja nicht sonderlich, also für den Kunden ist es ja total abhängig. Ja, also ein Kunde will natürlich die 19% haben, aber am liebsten nimmt es vielleicht in Kauf, dass er dafür diesen ganzen Scheiß machen muss. Ja, also, aber siehst du da irgendwelche Tendenzen, dass man auch da irgendwann mal das Thema Digitalisierung macht? Oder sagst du dir, das ist alles so stark, das ist staatlich reguliert, da hat keiner großes Interesse dran, da jemals diesen Stempel abzuschaffen?
Ja? Nee, also das ist leider noch nicht in Deutschland, aber wir sehen, Frankreich ist seit einigen Jahren schon live mit der quasi digitalisiertes System, wo die tatsächliche Zollstempel physisch nicht mehr stattfindet, sondern wird zum Teil automatisiert. Wir sehen, dass gerade Spanien live gegangen ist, wir sehen, dass Portugal gerade live gegangen ist, wir sehen, dass Ende letztes Jahr Italien live gegangen ist mit dem System. Wir sehen, dass in Finnland ist das schon seit mehreren Jahren gibt, typisch vielleicht. Finnland, ja, wir haben auch ein Startup akquiriert, und wir haben diese Technologie zum Beispiel jetzt zu den Vereinigten Arabischen Emiraten genommen, wo wir tatsächlich das Ganze exklusiv mit den Behörden jetzt gestalten, wo wir die komplette Experience, die komplette Infrastruktur von Handel, vom Point of Sale bis zur Validierung tatsächlich über Kiosks am Flughafen tatsächlich begleiten. Also das ist definitiv the way going forward. Aber leider Deutschland ist noch nicht da.
Aber es ist etwas, wo ihr sagt, das würde auch euch voranbringen, weil ihr glaubt, dass durch den digitalisierten Prozess allein das Tax-Free-Volumen hochgehen wird, weil es immer wieder welche geben wird, die sagen, ich mache den Scheiß jetzt nicht, ja, weil wo ist der Zettel, wo ist der Stempel, ich stelle mich jetzt irgendwo an oder was auch immer ich tun muss.
Und das sehen wir auch. Also, ja? Wir sehen auch in den Ländern, wo das Ganze automatisierter oder digitalisierter abläuft, das sehen wir auch im Uptick.
Ja, speziell, weil du gerade Finnland gesagt hast, das ist etwas, was ich jetzt selber gerade in den Kopf kam. Die haben natürlich mit Schweden und Norwegen nicht EU, ne? Also Norwegen nicht EU, und da gibt es natürlich auch das eine oder andere Produkt, was sehr teuer ist, wo es auch mal gut ist, dass man sich 19% oder wie viel es halt da runter sind, schon nochmal sparen kann. Ne?
Ja, das und in Finnland ist ähnlich wie in Deutschland, Schweiz, gibt es die russisch-finnische Grenze, da gibt es eine Menge an Volumen und lustigerweise ist Finnland eine der großen Hubs, wo viele chinesische Airlines hinfliegen. Und das spielt natürlich alles in den Garten des Tax-Free-Business.
Ja. So, gibt es eigentlich, wenn man von sowas sprechen kann, aber ich weiß nicht, wie weit das reinpasst, im Tax-Free-Business auch gewisse Produkttrends, Entwicklungen neben der klassischen Digitalisierung, die du gerade genannt hast? Das heißt, wenn du jetzt sagen müsstest, im Sinne einer Produktweiterentwicklung, Roadmap denkst, wo geht es denn da so hin, weil von außen betrachtet ist es halt sehr nischig. Das ist ein Nischenprodukt, ja, es fand ich schon mal interessant, dass ihr sagt, ihr fangt schon sehr früh an, den Kunden abzuholen.
Ja.
Schon bevor er eigentlich, da denkt er vielleicht ein bisschen über das Einkaufen nach und weiß noch nicht, ob er wirklich schon über Textfree nachdenkt. Er denkt, ich fliege jetzt nach Deutschland und will mir diese 5 Sachen kaufen. Ne? Dass ihr da schon reingeht und sagt, ich versuche ihn da dort hinzusteuern, wo er mir danach auch Umsatz bringt. Ja? Gibt es andere Trends oder sagst du, da will man noch oder da wollt ihr noch reingehen?
Ja, also das, was du gerade angesprochen hast, tatsächlich, dass man über das Technische hinaus, ja, die reine Ausstellung des Vouchers und die reine Rückerstattung, ja, das ist eigentlich relativ Standard. Ja. Ich glaube, in dem ganzen Bereich Custom Experience, nicht nur, wie hole ich den Kunden ab mit guten Marketingkonzepten, über wie trainiere ich das Personal im Store, damit sie wissen, wie man mit Russen, mit Araber, mit Chinesen umgeht, bis auch zu, ja, wie kann ich denn dafür sorgen, dass wenn der Kunde uns verlässt, ich vielleicht in China wiederum abholen kann und dort meine Produkte weiterverwenden kann. Mhm. Ja? Bis zu auch Geschäftsreisende, wovon man sagt, hey, vielleicht macht das eine Datenbank aufzubauen, die wir unterstützen können. Mhm. Dass, falls sie wieder zurückkommen, ich den Kunden wieder sehr personalisiert ansprechen kann. Mhm. Ja, zum Beispiel in Deutschland das Messeland. Mhm. Ja, da kommen die Kunden jedes Jahr oder jede paar Jahre regelmäßig zurück. Mhm. Ja, und man kennt den Kunden halt. Ja. Ja? Und jedes Mal kauft das vielleicht Das ganze Thema Custom Experience, da sehe ich, dass wir da immer mehr passiert, dass auch da der Kunde nicht mehr so anonym ist, vielleicht wie früher, sondern hey, das ist ein Kunde, der kommt regelmäßig, zwar nicht jeden Monat, aber der kommt tatsächlich regelmäßig und ich kann ihn eben auch in anderen Ländern kann ich dem Produkte verkaufen. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist definitiv Rückerstattung in Wallets. Wir sehen ja immer mehr Wallets kommen.
China speziell in der Zielgruppe der Touristen.
Absolut. Ja. Jeder hat ein Smartphone dabei. Das ganze Leben ist im Smartphone. Man reist, das heißt, diese Rückerstattungsmöglichkeiten real-time ist etwas, was wir immer mehr sehen und was wir auch immer mehr weiterentwickeln. Und dann sicherlich ist das Thema Daten. Projected Analytics ist auch was bei uns immer mehr kommt. Wir wissen natürlich relativ viel über den Kunden, weil wir wissen, wann er was, wo, wer was, wann, wo kauft. Kombinieren das jetzt auch mit externen Daten, damit man auch über Forecasting-Szenarios nachdenken kann. Zu gewisse Reisezeiten, wie viel erwartet man auf der Maximilianstraße an diesen Nationalitäten.
In der Zeit und so weiter.
Welche demografische Kennbarkeiten hat man da, welche Zielgruppen hat man da, welche Alterskategorien hat man da und welche Neigungen, was hat man da schon mal gekauft? Und da kann man natürlich sehr, sehr viel machen. Ja, das ist definitiv etwas, was
man machen. Wie viel Überzeugung müsst ihr denn, also sehen wir mal so als Händler, aber wenn ihr mal versucht, die Händlerbrille aufzusetzen, der ja de facto ja euer Kunde ist in dem Sinne, für den ist es ja erstmal ja auf der einen Seite gut, weil er kriegt den Touristen und der Tourist erwartet das irgendwie, also bestimmte Touristen. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich an seinem Point of Sale erstmal furchtbar nervig, da jetzt einen weiteren Prozess zu haben. Ja, also da muss er jetzt irgendwas tun, da muss er was ausdrucken. Vor allem, wenn wir vielleicht mal nicht die totalen High-End-Läden haben, wo es wahrscheinlich jetzt nicht so auffällt, wenn da noch was ausgedruckt wird, wo der Prozess an der Kasse sowieso länger dauern kann, aber welche, die ein bisschen mehr Masse haben, die mehr in Anführungsstrichen nur 15 Produkte verkaufen, wie viel müsstet ihr überzeugen und sagt, hey, du musst Textfree machen, oder ist die Überzeugungsarbeit gar nicht nötig, sondern sagen die mir ist klar, dass ich das brauche?
Ganz unterschiedlich. Also, wenn man es mal lang betrachtet, ist natürlich schon Länder wie Frankreich und Paris und England mit London, wo es einfach Shopping Destinations auch wirklich gibt mit großen Department Stores. Ja. Da ist das klar, ja. Da sind die Textfree-Umsätze sind bis zu 40-50% der Umsätze.
Also
das ist mal extrem relevant.
Klar, also da diskutierst du nicht, sondern da sagen die, ich brauche das und zwar genau so.
Genau, oder? Und die haben eigene Marketing-Departments und da arbeiten wir die zusammen und versucht da mal eine Kooperation. Mhm. In Deutschland aber zum Beispiel ist es nach wie vor so, dass natürlich, ja, es ist für die Händler auf der Maximilianstraße oder auf der Tür in Düsseldorf, ja, die kennen das, die wissen das. Aber es kommen immer mehr Städte dazu, die jetzt angereist werden. Ja. Und für viele Händler, weil Deutschland eben so verteilt ist, Deutschland halt kein nur Paris, sondern hat Frankfurt, München, Berlin, Dann Düsseldorf, mittlerweile die Outlet, die Outlet Centers, ja, das sind alles Destinations, ja. Und da verteilt sich das Ganze.
Ja.
Ja, und um dann natürlich beim Handel im Headquarter das zu platzieren mit so vielen Outlets, da ist das schon auch teilweise Überzeugung, ja, man braucht es. Aber die Relevanz in Deutschland ist tatsächlich vielleicht nicht so hoch als in anderen Ländern, wo das sehr zentral immer ist und wo das einfach um große Massen geht und sehr großer Bestandteil des Umsatzes ist. Mhm. Das ist in Deutschland etwas anderes.
Wie eng oder wie siehst du denn die Verknüpfung zum generellen Thema Payment und das Thema Tax-Free? Ja, sind das in eurer Welt, weil klar, jetzt hast du vorhin am Anfang erzählt, ihr habt Rebranding gemacht, das sind eher Planet Payments, das hat ja auch eine gewisse Message nach außen, warum man das macht, das macht man ja nicht, oder Rebranding ist ja selten einfach nur so zum Spaß, und das ist ja auch in sich eine gewisse Message zu sagen, es ist jetzt Tax-Free, ist nicht mehr Standalone, sondern da gibt's Berührungen. War das auch, ist es auch eine Überlegung zu sagen, das nicht mehr nur alleine zu platzieren, sondern als Teil einer größeren, sagen wir mal, Produktfamilie?
Ja. Gute Frage, absolut. Also der Planet ist eigentlich aufgeteilt in zwei, wenn man so möchte, Geschäftsbereiche oder zwei Produktkategorien. Das eine ist das Tax-Free-Geschäft. Mhm. Das war bis zur Akquisition etwa 70-80% des Umsatzes. Und dann haben wir hatten immer schon eine zweite Kategorie, zweites Produkt, Dynamic Currency Conversion. Mhm. Die ganze Valuta-Umrechnungen am Point of Sale, weil das natürlich der gleiche Kunde ist. Mhm. Der Kunde, der aus einem Nicht-EU-Land kommt, hat eine Kreditkarte in einer anderen Währung und kann dann am Point of Sale auswählen, in welche Währung er zahlen möchte. Das passt natürlich beieinander. Ja, in dem Sinne. So, und mit der Akquisition von Planet Payment in den USA, sind wir mittlerweile Nummer 1, Nummer 2 weltweit in diesem Bereich und bieten das nicht nur am Point of Sale an, sondern auch online an, was ein ganz spannendes Thema ist. Mhm. Ja, also Webseiten, die vielleicht von einem Land aus gesteuert werden, aber in unterschiedlichen Ländern reinverkaufen, unterschiedliche Währungen, kann man tatsächlich da auch Produkte strukturieren, um eben die Valuta zu nehmen.
Aber von der Wertschöpfung her, sagt man so, kannst du wahrscheinlich das Tax-Free-Produkt komplett so wie es ist, standalone an den Händler verkaufen und sagen, hier, das ist es, so schaut der Prozess aus, wickelt im Prinzip alles ab. Ja. Während das DCC-Produkt, ich meine, viele von den Hörern werden es auch kennen, das ist meistens halt dann der Fall, wenn ich wirklich eine Währung auswählen kann bei der Zahlung, ist es ja immer kombiniert mit dem Zahlvorgang. Ja. Also da hängt ein Terminal dran, da hängt ein Acquiring dran, da hängt je nach Markt ein Netzbetrieb dran. Das heißt, da seid ihr vom Zugang zum Kunden wahrscheinlich eher indirekt, während ihr beim Tax-Free direkt seid. Ist das richtig?
Ja, also im Tax-Free-Bereich arbeiten wir mit Banken, mit Partnern zusammen, um das Produkt zu verkaufen, aber gehen auch sehr, sehr viel direkt auf den Handel zu.
Ja. Ja.
Das machen wir im DCC-Bereich tatsächlich nicht. Da arbeiten wir mit Banken und Acquirern zusammen, die eben unsere Dienstleistung, unser Produkt dann anbieten als Teil
von der
insgesamten Payment-Lösung. Ja. Das bei Tax-Free kann das genauso sein, dass das Tax-Free, dass das Ausstellen der Belege eben auch über das Payment-Terminal stattfindet. Das geht, muss aber nicht. Es kann in der Kasse für die Kooperation mit Kassensoftwareherstellern, es kann über separate Terminals passieren, da gibt es eigentlich unterschiedlichsten Varianten. Aber mit DCC ist es so, dass wir quasi indirekt Vertrieb auch überhaupt nicht in Erscheinung. Das findet nur statt über Partnerschaften mit Banken und Acquirern.
Achtung! Wir unterbrechen unser laufendes Programm für eine kurze Vorstellung unserer Sponsoren.
Wie macht FinCompare denn und seine Finanzierungspartner glücklich?
Wenn ein Finanzierungsantrag abgelehnt wird, ist nicht nur der Kunde frustriert. Für den Finanzierer bedeutet das nämlich auch Arbeit für die Tonne und auch rausgeschmissenes Marketinggeld.
Und wie genau hilft da FinCompare?
Wir prüfen die Anfragen für unsere Partner vor und bereiten die Kundendaten und Dokumente perfekt auf. Außerdem können wir mit unserer Plattform und unseren erfahrenen Beratern den ganzen Finanzierungsprozess super effizient gestalten. Und so hört sich das bei FinCompare an, wenn wir wieder ein Unternehmen und einen Finanzierer glücklich gemacht haben.
Fällt mir jetzt gerade dazu ein, wie wichtig ist aus deiner Sicht im Bereich Tax-Free wirklich die Marke, weil das passt ja jetzt zum Rebrand, ist für den Kunden wirklich, also hat der Kunde im Kopf Tax-Free, was jetzt per se keine Marke ist, sondern eher ein Prozess, im Sinne von, ich kriege meine Kohle wieder, oder sagt er wirklich, mir ist wichtig, von wem ich meine Kohle wieder kriege. Oder sagt er am Schluss, mir ist auch scheißegal, Hauptsache 19% und das möglichst convenient. Spricht ja auch so, genauso wie bei DCC, ja, eine Marke für ihn vollkommen irrelevant ist. Ja, der sagt nur, ich will jetzt entscheiden, kann rechts oder links und wer da wie was macht.
Ja. Ja. Der Kunde kennt sehr viel. Ja. Der Kunde interessiert auch nicht, wer dahinter steckt. Ja. Wir haben auch das mehrmals auch bei Interviews und Studien ist das auch belegt. Ja. Der Kunde möchte kennt Tax-Free,
ja,
möchte sein Geld zurückbekommen, aber er ist ein Kunde des Handels. Und so, ja, sehen wir das auch. Wir, ja, möchten auch nicht in Erscheinung treten. Wenn wir Marketingkampagnen machen zum Beispiel, das machen wir immer im Namen, auch mit unserer Partner, unserer Marken.
Ja, okay. Das ist ganz, ganz klar zu sein, dem Kunden. Es war schon schwer genug, dem Kunden dazu zu erziehen, dass es Tax-Free gibt und dass er seine Kohle bekommt, ihm jetzt noch zu sagen, es gibt da auch noch unterschiedliche Marken, würde ihn wahrscheinlich maximal verwirren.
Aber absolut. Man sieht auch eben das ganze Rebranding, was wir gerade gemacht haben auf Planet, da tritt Planet eher weniger auf, ja, sondern Tax-Free ist das, was am relevantesten auftritt.
Ja. Ja, also es passt ja so ein bisschen auch zu dem generellen Payment-Trend, ja, also genauso wenig wie den Kunden interessiert, wer steckt hinter meinem Tax-Free-Prozess, Hauptsache ich kriege meine Kohle, interessiert ihn ja beim Payment mehr und mehr, auch das, was wir vom Payment Banking mal wieder sagen, der Kunde will ja nicht bezahlen, sondern will sein Zeug haben und was jetzt am Schluss die Zahlart ist, es wird immer weniger relevant sein. Ja, also
es muss einfach reibungslos funktionieren.
Ja? Ja.
Die Customer Experience ist wichtig und da ist tatsächlich die Marke ist da, die da im Vordergrund steht, ja, aber da zahle ich ja.
Ja.
Ja, ich hole mein Geld ja zurück über die Marke. Ja, so,
genau,
wird das perceived. Ja.
Ja. Ist ja wie ihm auch. Er hat bei der Marke XY eingekauft,
genau,
und die Marke soll ihm jetzt bitte seine 19% wiedergeben.
Und die Marke sagt idealerweise im Verkaufsgespräch, sagt, hey, by the way, du kannst auch einen Discount quasi, ja, bekommen.
Ja.
Dann erwartet er auch, dass das Geld natürlich auch schnell und rahmenlos zukommt.
Ja, wie offen, also das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Also, wenn ich ja die Marke oder der Händler wäre, würde ich das ja einfach als Discount. Ich würde das ja nicht als Tax-Free promoten. Tax-Free ist ja so, der Händler hat mir gar keinen Rabatt gegeben, das gibt mir ja der Staat. In dem Sinne, also wie stark pushen die das?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir zu wenig. Ja. Es gibt Marken, die das sehr, sehr gut können. Wir schulen da enorm viel. Wir haben da viele Konzepte, wo wir nicht nur die kulturelle Unterschiede quasi darstellen, sondern auch sagen, hey, wie kann ich eigentlich Tax-Free benutzen, um eben mehr zu verkaufen? Nicht nur Anzahl, sondern auch einen höheren Wert zu verkaufen.
Ja.
Weil tatsächlich ist es ja wie ein Discount,
ja,
fast für den Endverbraucher.
Mhm.
Das ist zum Teil, ist das, findet das sehr, sehr gut statt, guter Verkäufer, aber es ist schon sehr, sehr abhängig von Verkäufer, Verkäuferinnen auf dem Flur. Ja?
Mhm.
Was hilft, ist sicherlich Technologien wie Automatic Card Recognition, dass wenn der Kunde tatsächlich mit einer Karte zahlt, im Payment Terminal, das Terminal automatisch erkennt, ab, ist aus der Schweiz oder ab, ist aus den USA und automatisch einen Tax-Free-Beleg erstellt.
Ja.
Aber idealerweise passiert die Beratung ja eigentlich schon vorher.
Da hat er ja gekauft. Das ist ja genau das Ding. Da, ja, hat er schon gekauft.
Ja? Das ist der Trick eigentlich. Ja. Ja. Indem man eigentlich den Handel und die Marken erzählt, hey, ihr habt eigentlich eine super Opportunity hier.
Ja.
Wir wissen, dass diese Leute viel kaufen.
Ja.
Berät ihr doch vernünftig, nehmt euch die Zeit. Ja, weil das ist ein Riesenpotenzial.
Also eigentlich müsste zu dem Zeitpunkt, wo der den Laden betritt, erkennen, das ist ein Amerikaner oder das ist ein Schweizer, ja, weil dann kann ich ihm sagen, kann ich ihm nochmal mehr verkaufen, weil er ja 20% Rabatt bekommt oder 19. Ja. Zu dem Zeitpunkt, wo er die Karte reinsteckt, ist die Tasche ja schon voll.
Ne? Absolut, das gibt da total lustige Beispiele. Was wir zum Beispiel auch immer sagen in unsere Sales Training, sagen, ja, wir das, ja, ist, dass wir sagen, okay, wenn ein Kunde aus Dubai nach dem Preis fragt, ja, nie nur den Preis sagen, sondern immer sagen, aber für dich heute, ja, ist der Preis normalerweise so und so viel, aber mit dem Tax-Free-Rebate von so und so viel,
ja,
hast du einen speziellen Deal heute von so viel. Immer zeigen, dass es da ein
Discount also gibt.
Ja. Ja. Nie nur den Preis sagen.
Ja.
Ja, aber das in den Köpfen reinzubekommen, das ist ja das.
Ja, und vor allem dieses frühzeitige Erkennen, weil das ist ja so eine Grenze. Manche, gut, klar, es ist bei manchen offensichtlich, wo sie herkommen. Aber es wird auch ganz viele kommen und sagen, da hat keiner, also also ohne jetzt irgendjemand zu nahe zu treten, auf den ersten Blick erkennt man jetzt auch nicht den Schweizer. Okay. Also an der Grenze ist wahrscheinlich die Treffer wahrscheinlich noch relativ hoch, weil ich ganz oft deswegen rüber war. Aber an der Maximilianstraße zu wissen, ist das jetzt einer, der könnte locker 19% bekommen. Vielleicht weiß er es, vielleicht ist es ihm sogar gar nicht bewusst, weil er viel pendelt und so weiter. Und die dann zu kriegen, das ist, glaube ich, schon eine Opportunity.
Absolut, ja. Gerade was ich vorher sagte, die Amerikaner, ja? Ja, wo das Thema nicht so bekannt ist, ist ja? Eine riesen Opportunity. Aber ja. Wir sehen auch jetzt, dass Amerikaner wachsen wieder letztes Jahr, wieder mehr nach Europa gereist. Und das ist eine riesen Opportunity. Und hier, da liegt, also man vermutet, dass man, wenn man das insgesamte Tax-Free, nennt es mal das Eligible Volume, das Volumen, was quasi gemacht werden könnte mit Touristen, dass nur etwa 40% überhaupt ein Tax-Free-Beleg bekommen sind. Mhm.
Das ist schon irre. Ja, das heißt wahrscheinlich, dass eigentlich 60% unbenutzt. Wenn nicht das, ja, wo wahrscheinlich, man muss Spekulation, aber schon ein großer Bestandteil von Leuten, die es überhaupt nicht wissen, ne, da wird es manche geben, die haben halt kein, die wissen es zwar, haben keine Lust drauf,
oder der aber immer, ja. Ja, aber es gibt einen Großteil, die es einfach nicht wissen und ja. die nicht angesprochen werden.
Ja, ja. Also ich finde es ein auch wenn es ein Nischenthema ist, trotzdem ein spannendes Thema, vor allem sich so genau, so tief auch in diese Zielgruppe reinzugehen, also was da, das ist ja der Vorteil von so Nischenthemen, es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich sehr stark mit seiner Zielgruppe zu beschäftigen. In ganz vielen anderen Produkten würde man sich wünschen, dass man so genau seinen Kunden kennt und auch nicht mehr bei den Kunden genau abholt, sondern indem er ja vor allem auch die Touristen abholt, ist es ja der Kunde eures Kunden. Ne? Also eigentlich andere würde sagen, was kümmern die sich denn bitte um den Chinesen? Der Kunde ist der Händler und gut ist, ja? Aber klar, damit enablest du. Du hast eigentlich praktisch diese Dreiecksbeziehung. Ja? Das finde ich schon bei so Nischen sehr, 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 sehr spannend.
Ja, mir war das auch nie so bewusst. Ich bin schon etwas länger auch in der Payment-Branche unterwegs, in der Banking-Branche auch. Und habe auch immer, wie du vorher sagtest, irgendwie, sagst du, diese Schlangen im Flughafen, das nervig, ja, mit diesem Stempel. Das kannte ich, aber wenn man da mal tatsächlich eingetaucht ist, ist eine ganz interessante Mischung von Retail, Payment, letztendlich. Am Ende ist es natürlich eine Rückerstattung, es ist ein Payment, ja. Ja, wenn man es mal sehr basic nimmt. Aber es kommt so viel kulturelle Aspekte, Tourismusbranche, Valuta, Währungsentwicklungen, die das Ganze steuern. Schon echt faszinierend, weil man so alles...
Was man da so mitkriegt, wenn man so von End zu End bis hin zu mal wirklich regulatorischen, auch Regierungsthemen im Sinne von, wann wird das endlich mal digitalisiert, was darf man nicht, ja, auch da ist ja... Zwar sehr in der Nische, aber halt Themen drin, die du sonst gar nicht so mitbringst.
Ja, absolut, ja. Und die verrücktesten Beispiele wie am Schloss Neuschwanstein, ja. Ja, an der Buchbilder von Deutschland, dass man da ein Geschäft bis zu 18, bis zu 20.000 Koffer im Jahr verkauft, ja, an Nicht-EU-Touristen. Das ist schon Wahnsinn, wenn man auch überlegt, was da für Volumen dahinter steckt.
Ja, das ist auch ein Business, wo man sich, wenn man sonst drauf schaut, fragt, warum ist denn das der Koffer-Hotspot Deutschland? Das wird auf den ersten Blick sagen, so verstehen wir nicht. Ja,
verstehe genau so ist es. Ja. Also, wenn man da reintaucht, dann ist es spannend.
Ja, auch dieses Bewusstsein, dass in manchen, also das Maximilianstraße oder sowas, außer dass es da halt ja wahrscheinlich Geschäfte gibt, die großteilig des Umsatzes nur mit dieser Zielgruppe machen. Ne? Also die sagen, ich mache sie nur mit dieser Zielgruppe und ich lebe davon. Ne? Für die hat das eine ganz andere Bedeutung. Also auf den ersten Blick waren wir so, ja gut, das Text ist so ein Nebenher-Thema, aber für die Juweliere oder die, sagen wir mal, sehr High-Class-Modeläden, ja, für die ist das maximal relevant. Ja, die würden sich so mit der Domestic-Business, wäre die Maximilianstraße wahrscheinlich leer.
Ne? Extrem relevant, ja. Gibt es von der Goethestraße in Frankfurt bis zu der Kirche in Düsseldorf, Maximilianstraße in München, wie du richtig sagtest, bis auch zu den Outlet-Cities mittlerweile, wo das in immer größere Proportionen auch annimmt. Spielt das eine Riesenrolle und umso mehr glaube ich, haben wir dann auch die Chance, das dann auch mit zu begleiten. Ja, es wird natürlich immer professioneller. Der Kunde wird immer smarter, wie ich vorher sagte. Kennt mittlerweile Preisunterschiede über Smartphone, kann sehen.
Inzwischen auch nicht mehr so doof.
Ja, und deswegen müssen wir uns dann auch da positionieren, wie wir auch den Kunden auf Smartphone schon abholen und den quasi zu unseren Kunden hinbegleiten.
Ne? Interessant fand ich, dass du vorher bei den Zielgruppen das Thema Indien gar nicht genannt hast. Haben wir die einfach vergessen oder sind die einfach da anders?
Nee, da reden wir noch seit Jahren, ehrlich gesagt, drüber. Bis jetzt, man sieht, dass es wächst, aber es ist noch klein. Ich glaube, es wird sicherlich eine größere Relevanz nehmen. Ob es tatsächlich so groß sein wird wie der chinesische Korridor, war ich schon wieder zu bezweifeln. Mhm. Ist auch ein ganz anderer kultureller Hintergrund, vielleicht nicht so markenorientiert, wie das vielleicht andere Nationen sind, aber wir wachsen definitiv.
Ja, das Potenzial ist ja trotzdem.
Das Potenzial ist ja auch da, ja. Die Menge macht es.
Ja, klar. Ja. Gut, durch. Was echt interessante Diskussion. Gibt es zum Abschluss noch irgendeine Anekdote, die du hast? Du sagst, okay, das könnte ich aus dem Textbereich nochmal so erzählen. Oder du sagst dir, das hat dich, du bist zwar schon ein paar Jahre dabei, aber wenn man am Anfang reinkommt, wird man ja sicher die Sachen sehen und sagen so, das war mir total neu. Gibt es da noch irgendwas?
Anekdote. Also ich fand das mit Schloss Neuschwanstein, finde ich schon echt interessant, was da einer der größten Kofferhändler Deutschlands tatsächlich ansässig ist, und was er gar nicht erwartet. Ja, man merkt dann schon, wenn man eintaucht, wie zum Beispiel auch das Thema Reiseleiter eine riesen Rolle spielt.
Ja.
Wo der Reiseleiter ja auch mit den Marken kooperiert, zum Beispiel, ja, und dann auch damit ihre Kunden dann auch so gut bedienen kann.
Ja.
Habe ich total überrascht, ehrlich gesagt.
Das heißt auch, wie viel der Reiseleiter eigentlich Einfluss darauf nimmt, wo und was gekauft wird.
Absolut, das wird immer weniger, aber man muss sich das vorstellen, ja, wenn du nach China zum Beispiel reisen würdest, du kennst die Sprachen nicht, ja, und du nimmst dann einen Reiseleiter und der kann dir natürlich alles erzählen.
Ja, und den brauchst du auch erstmal.
Dann hat das einen riesen Einfluss. Ja. Ja. Das spielt zum Beispiel bei diesem Textfeedback drückt immer eine sehr, sehr große Rolle.
Ja, aber bei der entscheidet der Laden A oder Laden B, ne?
Absolut. Und das ist auch mit eigentlich auch eine Zielgruppe, auch für die Marken, die man bedienen muss.
Ja, klar. Marken, damit für euch natürlich auch zu sagen, dass der natürlich das verkauft, was da reinpasst.
Und
dann wird man auf den ersten Blick überhaupt nicht drauf kommen.
Und für uns auch, ja, dass man natürlich da ein Know-how aufbaut, ja, wie ist diese Reiseleiterbranche, wie tickt die? Bis auch zu Know-how rüberbringen, was mir auch nie bewusst war. Es gibt wahnsinnig viele sogenannte Personal Shopper, nennt man die Groß, die eben hier studiert haben oder studieren und quasi auch hier einkaufen und zurückreisen auf Bestellung.
Okay.
Ja, ein Riesenvolumen.
Das heißt, ich sitze in China, ja, sage, ich möchte Produkt XY.
Ja, ich sehe das auf WeChat.
Ja. Das heißt, der postet das rein, sagt, ich habe folgendes Produkt.
So. Das willst du haben?
Ja,
willst du haben, billiger, ja, für diesen Preis, mit natürlich eine Marge drauf.
Ja.
Und ich kenne diese Person, ich habe da eine gewisse Trust aufgebaut und überweise das Geld natürlich sofort, auch via WeChat Pay, selbstverständlich,
ja.
Real-time,
ja.
Alles easy, die Chinesen etwas weiter als wir und dann wird eingekauft und wird rübergepackt und gut ist.
Ja. Ja, das ist ein ganz neues Geschäft, ja. Das heißt jede Rückreise noch mit großes Gepäck.
Genau.
Ja, und
da werden die Behörden natürlich auch immer strenger, auch China möchte natürlich das ganze Domestic Spending natürlich erhöhen, ja. Auch die Regulierung wird dann immer strenger, aber das sind so alles innerhalb der Tech-Nische gibt es dann noch diese anderen Nischen, die man aber wissen muss und kennen muss, um unsere Kunden auch richtig zu beraten. Ja, was funktioniert, was funktioniert nicht. Muss man auch aufpassen.
Ja, okay. Ja. Das ist schon interessant, dass auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Ne? Ja. Von hier jemand zu sagen, kauf mir doch irgendwo mal was ein und wenn du wieder zurückfließt, bringst du mir mit. Ja, aber klar, das ist dieses Vertrauensthema, wo wahrscheinlich erst der Witz in Europa, wenn denken so, ich vertraue doch nicht irgendjemand, den ich da über den Chat kenne, das sind wir jetzt für, und die kaufen vermutlich ja nicht für 50 Euro ein, sondern was durchaus ein paar Euro mehr kostet, in der Hoffnung, dass das auch wirklich mitgebracht wird.
Ja, genau so ist es, ja. So gibt es tatsächlich. Gibt es ja gerade so mal limitierte Editionen von gewissen Taschen, die sind ruckzuck weg und wir reden da schon über Umsätze von zum Teil einige Millionen pro Person.
Da muss Vertrauen da sein.
Da muss Vertrauen da sein.
Ja, braucht auch der Glaube, dass das auch wirklich die richtige Tasche ist.
Absolut. Aber das ist ja die Kraft und die Gefahr des sozialen Netzwerkes, wenn man dann einmal noch nicht funktioniert, dann geht es auch sehr schnell rum.
Gut, du. Dann danke ich dir für deine Zeit. War ein schönes, auch mal persönliches Interview. Ist meistens einfacher, als wenn wir es immer über Call machen. Zumindest haben wir kein Problem mit der Datenqualität, was wir sonst ab und zu mal haben. Und ja, ansonsten danke dir.
Hat mich gefreut. Danke, Helian.